Ja, mein Gang wurde auch schon geordnet von Michael Schahn. Vielen Dank. Ich wusste, dass ich hier durch und dann da wieder raus und hier hochkommen kann. Und jetzt hier also auf der Kanzel stehe, in Öschelbronn, Sie alle sehe. Und ich freue mich, mit Ihnen diesen Gottesdienst heute zu feiern und das Wort zu teilen, das uns zum Nachdenken aufgetragen ist am heutigen Sonntag, Estu Mihi. Es wurde ja bereits angekündigt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42, die Geschichte von Maria und Martha oder Martha und Maria. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden, und das kann ihr niemand mehr nehmen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute bei dir sein dürfen und bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihren Mittagsschlaf halten und den haben Sie auch dringend nötig, denn der Morgen war schon lang und der Abend wird noch sehr viel länger. Und dann sagen Sie Ihrer Frau oder Ihrem Mann oder Ihrem Partner, wem auch immer, jedenfalls dem Menschen, der für Sie zuständig ist: Also ich mache jetzt Mittagsschlaf und ich will auf gar keinen Fall gestört werden. Auch nicht, wenn jemand anruft oder so. Okay, Sie legen sich hin, das Telefon klingelt und jemand ganz, ganz, ganz Berühmtes ist am Telefon. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wecken oder nicht wecken? Wecken oder nicht wecken, das ist hier die Frage. Und diese Frage stellte sich auch der Hausangestellten von John Kenneth Galbraith. Den Namen hören Sie wahrscheinlich zum ersten Mal, Galbraith, heute. Den Mann gibt's wirklich, Sie können das bei Wikipedia nachprüfen. Der Mann war Ökonom, Sozialkritiker und Diplomat. Und wer so viel macht, der braucht natürlich auch seinen Mittagsschlaf. Und bei ihm war genau diese Situation. Er wollte seinen Mittagsschlaf machen und hat seine Hausangestellten gesagt: Also, ich mache jetzt Mittagsschlaf und niemand soll mich stören. Das Telefon klingelte und wer war dran? Der amerikanische Präsident. Also damals, als es noch richtige amerikanische Präsidenten gab. Lyndon Johnson war es, der Nachfolger von Kennedy und Nachnachfolger von Eisenhower. Also Johnson war dran und wollte natürlich diesen Herrn Galbraith sprechen. Und die Hausangestellte hat ganz brav gesagt: Nein, der Mann ist nicht zu sprechen, er schläft. Der Präsident hat gesagt: Naja, also es ist wichtig. Nein, er schläft. Ob das die richtige Entscheidung war? Übrigens, eine wahre Geschichte steht in der Autobiografie von Galbraith. War das die richtige Entscheidung? Galbraith hat, nachdem er erwacht war, zurückgerufen ins Weiße Haus hinein und Johnson war völlig begeistert. Er hat gesagt: Die Frau kann ich brauchen. Kann ich die nicht übernehmen und bei mir im Weißen Haus einstellen? So kommt man ins Weiße Haus. Heute geht es natürlich viel einfacher. Warum war Präsident Johnson so begeistert von dieser Hausangestellten? Nun, ganz einfach, weil er ein viel beschäftigter Mann war. Und wer viel zu tun hat, der weiß, wie wichtig es ist, seine Zeit richtig einzuteilen, sich nicht durcheinander bringen und zerstreuen zu lassen von dem vielen, was auf uns einprasselt und einströmt, von den unterschiedlichsten Kanälen. Heute redet man ja von Zeitmanagement. Wie gehe ich mit meiner Zeit um, so dass auch noch was dabei herauskommt und ich mich einigermaßen wohl fühle? In unserem Predigttext heute geht es um nichts anderes. Es geht um Zeitmanagement. Und da setzen eben diese beiden Frauen, diese Maria und diese Martha, die setzen da ganz unterschiedliche Prioritäten. Darum geht es heute in der Tat, wie Sie auch gesagt haben, eben am Anfang, es geht um Prioritäten. Martha setzt das Dringliche an die erste Stelle. Maria dagegen setzt das Wichtige an die erste Stelle. Und Jesus findet es gut, dass Maria nicht das Dringliche, sondern das Wichtige an die erste Stelle setzt. Das entspricht übrigens genau einer Grundregel des modernen Zeitmanagements und die lautet, Wichtigkeit geht vor Dringlichkeit. Wichtigkeit geht vor Dringlichkeit. Man nennt das auch das Eisenhower-Prinzip. Eisenhower war ja der Vorvorgänger von Johnson. Jetzt haben wir schon drei, also Eisenhower, Kennedy, Johnson. Kennen Sie die amerikanischen Präsidenten alle? Ist auch nicht dringlich und auch nicht wichtig. Das gibt es nämlich auch. Sachen, die weder dringlich noch wichtig sind. Wir müssen sagen, dass Martha immerhin was Dringliches getan hat. Deswegen will ich heute auch, obwohl ich die Position von Maria heute natürlich lobe, weil ich mich ja an das halte, was Jesus sagt, muss ich trotzdem sagen, ich will heute kein Martha-Bashing betreiben. Im Johannesevangelium ist es schließlich die Martha, die das entscheidende Bekenntnis sagt, nämlich, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Also die Martha, die hatte wirklich was drauf. Aber in dieser Geschichte, in dieser Situation macht sie offenbar nicht das Beste. Sie dreht nämlich die Grundregel des Zeitmanagements um. Sie setzt die Dringlichkeit vor die Wichtigkeit. Dringliches gibt es immer zu tun in unserem Leben. Das Dringliche drängt uns, wie der Name schon sagt. Ich sitze am Schreibtisch, vor mir liegt ein Bibeltext, ich will mich da rein vertiefen, um die Predigt am Sonntag vorzubereiten. Da klingelt das Telefon und da fällt mir ein, naja, meine Mails, da ist bestimmt inzwischen auch schon einiges eingegangen und bei WhatsApp sowieso, diese ganzen Kanäle, alle voll mit Botschaften, die muss ich jetzt alle lesen. Und dann kommt dies und jenes und am Abend habe ich immer noch nicht mehr nachgedacht und bin immer noch nicht weitergekommen mit meiner Predigt und habe so das Gefühl, irgendwie die ganze Zeit dieses Tages, die ist mir nur so durch die Finger geronnen, weil das Dringliche eben so aufdringlich ist. Und so war das Dringliche eben auch aufdringlich bei Martha und sie hat Jesus sitzen lassen. Sie hatte gute Gründe dafür. Wir haben auch gute Gründe, wenn wir Jesus sitzen lassen. Aber gute Gründe müssen den besseren weichen, heißt es bei Shakespeare. Das Dringliche ist nicht so wichtig wie das Wichtige. Maria hat das Bessere, das Wichtige erwählt. Wichtiges geht vor Dringliches. Das ist Marias Strategie. Sie weiß natürlich sehr wohl um all das Dringliche, was es zu tun gibt. Ich meine, da ist ja diese ganze Gruppe von Menschen eingefallen, Jesus und seine Leute. Wie viele waren das wohl? Was meint ihr, Konfirmanden? Wie viele hatte Jesus immer so dabei? Zweistelliger Bereich? Ja? Ja, also vorher hieß es ja, dass 72 Leute wieder zu ihm zurückgekommen sind. Das heißt, die müssen ja irgendwie dabei gewesen sein. 72 Leute kommen und dann auch noch vorwiegend Männer. Also eine Männergruppe, wenn eine Männergruppe sich ankündigt. In meiner alten Gemeinde haben wir einmal im Jahr eine Männerwanderung gemacht. Und wenn ich dann beim Gasthof vorher angerufen habe und gesagt, wir kommen, 12 Männer, da haben die erstmal geschluckt. Hinterher sind wir gelobt worden, weil wir uns immer, wir sind ja von der Kirchengemeinde gewesen und haben uns deswegen sehr gut verhalten. Aber vorher muss man mal schlucken. Und das ist Stress, wenn diese Leute einfallen. Da gibt es wirklich jeden Grund, sich dem Dringlichen hinzugeben. Das Dringliche ist da aufdringlich. Aber Maria gibt nicht nach. Sie bleibt bei ihren Prinzipien. Sie setzt sich zu Füßen Jesu. Sie will seine Schülerin sein. Übrigens, das war eigentlich nur Männern vorbehalten, dieser Platz zu Füßen Jesu. Aber Maria lässt sich eben durch nichts abbringen vom Wichtigen. Wichtiges geht vor Dringliches. Wer das macht, der muss natürlich mit Widerstand rechnen, das ist ganz klar. Das Dringliche kommt, Martha kommt, sie drängt sich auf, sie wird aufdringlich, aufdringlich Jesus gegenüber, aber Jesus wehrt sie ab, denn er weiß ja aus eigener Erfahrung, dass es gilt, das Wichtige vor das Dringliche zu setzen. 40 Tage war er in der Wüste gewesen. Darum geht es dann nächste Woche. Und 40 Tage hatte sich der Leibhaftige aufgedrängt mit all seinem Dringlichen, richtig aufdringlich geworden, aber Jesus hat widerstanden. Und als er den Menschen hilft und heilt in Galiläa, da heißt es immer mal wieder, dass er vor der Menge entwich. Die Leute wollten, dass er noch mehr Leute heilt, aber Jesus entwich. Ja, lieber Jesus, wäre es nicht viel sozialer gewesen, wenn du da geblieben wärst und wenn du noch die paar Leute da geheilt hättest, die jetzt noch nicht geheilt waren? So denken wir, und das ist ja auch eine nagende, eine aufdringliche Anfrage. Aber wir können ihr ein schlagendes Argument entgegenschleudern, nämlich das, dass Jesus wahrscheinlich gar niemanden hätte heilen können, wenn er nicht diese Zeit zum Gebet sich genommen hätte. Denn das war doch die Quelle seiner Kraft, dass er in Verbindung stand mit Gott. Also ohne Gebet, ohne Rückzug hätte Jesus eben keinen einzigen heilen können. Das ist ja ein Missverständnis, dem wir immer aufsitzen, dass wir meinen, wir könnten mehr machen, wenn wir auf unsere stille Zeit verzichten. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus, liebe Gemeinde. Wenn wir unsere stille Zeit streichen, wenn wir das Wichtige nicht tun, dann werden wir das Dringliche erst recht nicht tun können oder wir werden es doch so tun müssen, dass es uns auffrisst. Martin Luther hat mal gesagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Und ich muss sagen, dass ich dieses Wort sehr gut nachvollziehen kann. Als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, da habe ich jeden Tag von 6 Uhr bis 14 Uhr am Schreibtisch gesessen. Und als es dann etwas knapp wurde, habe ich gedacht, na, der Sonntagvormittag, da muss man doch nicht unbedingt in die Kirche gehen. Da könnte man doch auch am Schreibtisch sitzen. Und das habe ich dann gemacht. Entgegen meiner Gewohnheit habe ich mich dann am Sonntagmorgen an den Schreibtisch gesetzt. Hat nicht viel gebracht. Ich habe dann irgendwann gedacht, na, ich bräuchte noch einen 8. Tag in der Woche. Und wenn man noch einen 8. Tag in der Woche hätte, dann würde man sich sicherlich noch einen 9. Tag wünschen und so weiter und so fort. Irgendwann bin ich dann wieder in die Kirche gegangen. Ich habe gedacht, also, ich muss mich mal wieder blicken lassen. Der Pfarrer muss mich mal wieder sehen. Ich freue mich heute auch von Ihrem Gemeindepfarrer gesehen zu werden hier. Und viele Leute denken das vielleicht auch, oh, heute gehe ich. Oder vielleicht sind heute einige nicht hier, weil sie denken, der Gemeindepfarrer ist nicht da. Und das bringt ja dann gar nichts, in die Kirche zu gehen, wenn er mich eh nicht sieht. Aber es ist nicht schlimm. Gott beschenkt alle Menschen. Auch die, die nur in die Kirche gehen, um gesehen zu werden. Und auch ich wurde beschenkt. Denn endlich haben sich meine Gedanken wieder geordnet und ich konnte wieder klar denken. Ich habe unglaublich viel Zeit gewonnen durch diesen einen Kirchgang. Und auch Sie, liebe Schwestern und Brüder, Sie sparen unglaublich viel Zeit, indem Sie heute früh diese Priorität gesetzt haben und hier sind im Gottesdienst. Öschelbronn ist ein guter Ort, wie ich gelesen habe in der Zeitung. Es wäre nett, dass die Pforzheimer Zeitung extra diesen Artikel gedruckt hat am Freitag über das Wachstum dieses Dorfes. Aber das entscheidende Wachstum ist das geistliche Wachstum. Und das scheint hier ganz wunderbar stattzufinden. Aber zurück zum Thema. Wer Zeit sparen will, muss Zeit investieren. Das ist eine weitere Grundregel des Zeitmanagements. Wer Zeit sparen will, muss Zeit investieren. Und zwar in das Richtige investieren. Gilt auch in anderen Bereichen, wenn ich Münzen sammeln will, Münzen sparen will, muss ich auch erstmal investieren, nämlich in ein Sparschwein. Wenn ich Benzin sparen will, muss ich auch erstmal investieren und mir ein benzinsparendes Auto kaufen und so weiter. Und was das Zeitsparen anbelangt, bedeutet das, ich muss in meine Zeit mit Gott investieren. Wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich viel beten. Und wenn ich viel bete, dann lichtet sich das Dickicht der Aufgaben, dann gewinne ich Abstand, dann ordnen sich meine Gedanken, dann finde ich Frieden und kann das Dringliche viel besser machen als zuvor. Vor Jahren habe ich mal ein Kloster besucht, da wurde uns berichtet von dem sehr strukturierten Tagesablauf der Mönche. Ora et labora gilt im Kloster, bete und arbeite, also Maria und Martha im Grunde. Jetzt war es so, dass der Tagesablauf der Mönche sich zumindest in diesem Kloster nach dem Lauf der Sonne richtete. Und wir wissen ja, dass in unseren Breiten der Sonnenlauf sich ändert. Und dass natürlich, wenn alles bei Sonnenaufgang losgeht, dann im Winter weniger Zeit zur Verfügung steht. Das wäre doch toll, wenn der Stundenplan in der Schule sich auch mit dem Stand der Sonne verschieben würde, dass man dann erst zur Schule müsste, wenn es hell ist im Winter. Also insgesamt stand weniger Zeit zur Verfügung, man musste irgendwo sparen. Wo hat man gespart? Beim Arbeiten oder beim Beten? Was meinen Sie? Beim Arbeiten natürlich. Denn das Arbeiten ist das Dringliche, das andere ist das Wichtige. Und Sie haben trotzdem Ihre Sachen geschafft, weil Sie auf das Wichtige nicht verzichtet haben. Wer Zeit in Gott investiert, wer Zeit in Jesus investiert, der spart Zeit und Nerven. Und die Zeit, die wir dann sparen, die kommt auf das Konto der Ewigkeit. Das ist ein selige Stunde, darin man sein gedenkt, heißt es in einem Gesangbuchlied. Weiß jemand die Nummer? Also das ist eine glückliche Zeit, in der wir an Gott denken. Denn, so heißt es weiter, sonst verdirbt alle Zeit auf Erden. Es ist wie bei einer Speise, wo wir die wichtigste Zutat vergessen. Das komplette Essen verdirbt, weil das Entscheidende fehlt. So verdirbt auch alles Dringliche, wenn wir ihm ständig nachgeben. Wenn wir über allem Dringlichen, dem Haushalt, der Arbeit, den Sorgen und Problemen, das Wichtige vergessen. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Jesus. Wohl denen, die über Gottes Wort nachdenken, Tag und Nacht, heißt es in Psalm 1, die sind wie Bäume gepflanzt an Wasserbächen. Das Dringliche will uns weglocken von den Wasserbächen, weglocken von dem, was unserem Leben Mitte, Ziel und Richtung weist, weglocken und abhalten. So wie der Pharao die Israeliten abhalten will von ihrem Gott, als sie in die Wüste wollen, um Gott zu opfern, um Gott zu feiern. Da sagt der Pharao zu ihnen, faul seid ihr, ganz einfach faul. Man drücke die Leute mit Arbeit, damit sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Rede kümmern. So lockt die Dringlichkeit, sie drängt sich auf und will uns weglocken von den Wasserbächen, von der Quelle des Lebens. Aber gerade das Dringliche können wir nur sinnvoll tun, wenn wir dem Wichtigen den Vortritt lassen. Zeit sparen können wir nur, wenn wir Zeit investieren für Gott, für Jesus. Ich habe es mir mal zur Regel gemacht, dass ich an jedem Tag 3 Kapitel der Bibel lese. Und zwar verteilt. Ein Kapitel morgens, ein Kapitel mittags und ein Kapitel abends. Klappt nicht immer. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den Tagen, an denen es klappt und den Tagen, an denen es nicht klappt. Es ist wie mit 2 Eimern, die mit Wasser gefüllt sind. An dem Tag, wo es klappt, da ist es so, als wenn ich diesen ganzen Eimer nehme und die ganze wunderbare Fülle des Wassers ausgieße und dann sehe, was das Wasser alles anrichten kann. Da habe ich wirklich was getan. Aber an den anderen Tagen, wo ich das nicht mache, wo ich nicht auf Gott höre, mir keine Zeit nehme, da ist es so, als wenn es irgendwo in diesem Eimer so ein kleines Löchlein gäbe und dann tröpfelt das den ganzen Tag aus dem Eimer hinaus, versickert irgendwo und ich habe am Abend das Gefühl, eigentlich ist doch gar nichts gewesen an diesem Tag. Maria wird übrigens später auch was ausschütten, nämlich ein ganzes Pfund Salböl. Im Johannesevangelium lesen wir, wie Maria wieder einmal zu Jesu Füßen sitzt. Sie salbt seine Füße und trocknet sie mit ihrem Haar. Welch eine Verschwendung von kostbarem Salböl, sagt da der Judas. Aber Maria hatte Jesus im Voraus gesalbt für sein Begräbnis. Sie hatte gehört, sie hatte gelernt, sie hatte begriffen, worauf es ankommt. Jesu Weg ging zum Kreuz. Dieser Weg ist das Wichtige, das Allerwichtigste. Und wir werden diesen Weg bedenken, in ganz besonderer Weise bedenken in den kommenden Wochen, wenn die Passionszeit beginnt. Eine Zeit der Besinnung auf Jesus, eine Meditation seines Weges, hören auf sein Wort. Eine gute Gelegenheit, liebe Schwestern und Brüder, für uns alle, dem Beispiel der Maria zu folgen. Eine gute Gelegenheit, das wieder neu einzuüben, dem Wichtigen den Vorrang zu geben vor dem Dringlichen. Ob uns das ins Weiße Haus bringt, das kann ich nicht versprechen. Manche wollen das vielleicht auch gar nicht mehr. Aber es bringt uns in die Ewigkeit, das ist gewiss. Und in der Ewigkeit, liebe Leute, da ist man nun wirklich sehr viel länger als im Weißen Haus oder in irgendeinem Amt oder Beruf oder Job oder sonst was. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und Planen, wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen.